Ja, wir grüßen uns nochmal ganz herzlich jetzt auch zu unserer zweiten Stunde. Ich würde gerne mit euch Fortsetzung machen in der Reihe, die wir vor ein paar Wochen schon mal begonnen haben, über Esra und Nehemia. Wir hatten uns in drei Predigten schon ein bisschen mit dem Umfeld beschäftigt für die Bücher Esra und Nehemia und auch die Personen, die dort vorkommen. Und wir wollen heute in einem vierten Teil Fortsetzung machen unter der Überschrift Dein Haus oder Gottes Haus. Was war bisher geschehen? Vielleicht eine ganz kurze Zusammenfassung, dass wir wieder im Thema drin sind oder wenn wir die ersten Folgen so nicht mitbekommen haben, dass wir wissen, worum es hier geht. Das Königreich Juda, also der Süden Israels, war als letzter Teil des Volkes Israel in die Gefangenschaft deportiert worden, nachdem sie über Jahrzehnte lang Gottes Warnungen ignoriert hatten. Immer wieder hatte Gott gesagt, kehrt um zu mir und zu meinem Wort und dann wird es euch gut gehen, aber das Volk wollte nicht. Und so kam im Jahr 586 vor Christus der Kronprinz aus Babylon, Nebukadnezar, und zerstörte die Stadt. Er zerstörte den Tempel, alles das, worauf Israel die Hoffnung gesetzt hatte und wo sie eigentlich überzeugt waren, das würde nie geschehen, das traf ein. Wir hatten gesehen, dass einige Jahrzehnte später, im Jahr 538 vor Christus, der damals Weltherrscher Kyros, der das persische Reich beherrschte, den Befehl gab, dass die Juden zurückkehren konnten in ihr Land, in ihre Heimat. Und 50.000 Leute machten sich auf den Weg und zogen zurück nach Jerusalem. Und dort wollten sie nicht nur die Stadt wieder neu aufbauen, die in Trümmern lag, nein, sie wollten vor allem und zuerst den Tempel Gottes wieder aufbauen. Es war eine bunt gemischte Mannschaft, die dort ankam. Und wir lesen in Esra 1, Vers 5, dass etwas ganz Besonderes mit diesen Menschen geschehen war, bevor sie loszogen. Es waren Menschen, so wird es dort formuliert, dessen Geist Gott erweckte. Die also von Gott gepackt wurden, die innerlich verändert waren und die dann loszogen, um dieses Werk zu vollbringen. 50.000 Helden, mit denen Gott Geschichte machte. Das war etwas ganz, ganz Besonderes. Dann hatten wir gesehen, in Esra 2 wird das berichtet und auch in Esra 3, dass Gott es ihnen ins Herz gab, den Opferaltar wieder aufzurichten an seiner alten Stelle. Da hatten wir uns gesagt, ein Neustart ist möglich, auch in unserem Leben. Das war die Anwendung aus dieser Predigt. Wo wir gesagt haben, Gott ist jederzeit bereit, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir das Alte hinter uns lassen, wenn wir Buße tun über falsche Wege, dass wir neu beginnen dürfen. Heute tauchen wir wieder in die Geschichte ein und wir befinden uns nun im Jahr 536 vor Christus. Die zurückgekehrten Juden beginnen jetzt den Tempel wieder aufzubauen. Der Opferaltar steht an alter Stelle, man kann Gott wieder anbeten in Jerusalem und nun beginnt der Tempelaufbau. Und wir lesen einmal im vierten Kapitel Esra 4 einige Verse, um zu sehen, was jetzt geschah. Esra 4, Vers 1. Als aber die Gegner Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dabei waren, Yahweh, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da traten sie zu Serubbabel und zu den Familienoberhäuptern und sagten zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott wie ihr und ihm opfern wir seit den Tagen Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher heraufgeführt hat. Da sagten Serubbabel und Jeschua und die übrigen Familienoberhäupter Israels zu ihnen, ihr habt nichts mit uns zu tun bei dem Auftrag, unserem Gott ein Haus zu bauen, sondern wir allein. Wir werden dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, befohlen hat. Da machte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen, und zwar alle Tage des Kyros, des Königs von Persien und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Widerstand kommt auf. Da müssen wir so ein bisschen die geschichtliche Situation uns anschauen, die damals in Juda vorlag. Wir lesen hier, dass Menschen dort schon lebten, als die Juden zurückkehrten. Und es war eine Strategie der assyrischen Könige gewesen. Asarhaddon wird hier genannt im Ende von Vers 2. Ein assyrischer König, der folgende Politik betrieben hat. Die Länder, die er eroberte, dort deportierte er die ursprüngliche Bevölkerung, siedelte sie irgendwo in seinem riesigen Reich an und andere Völker wiederum führte er in das neu eroberte Gebiet und siedelte diese dort an. Und das geschah nie so, dass 100% der Menschen ausgetauscht wurden, sondern immer nur große Teile. Und so kam es über mehrere Generationen, dass sich die Völker vermischten. Damit wollte man bezwecken, dass der Nationalismus, also dieses Denken, wir sind ein Volk, dass das sterben würde und damit der Widerstand geringer würde. Und so war es auch hier in Juda. Die Volksgruppe, die entstanden war durch deportierte Völker in Juda, die finden wir auch im Neuen Testament wieder, das waren die Samariter. Das ist ganz interessant, diesen Zusammenhang zu kennen. Die tauchen ja hier und dort auf. Das war ein Mischvolk aus Juden und Menschen, die dort von außerhalb angesiedelt worden waren. Und da wir jetzt schon einige Jahrzehnte nach der Eroberung hier sind, gab es dieses Mischvolk schon und sie stellten den Anspruch, wir wollen mit euch bauen, wir glauben doch auch an Gott. So formulieren sie hier. Ja, und es war so, sie glaubten auch an Yahweh, aber das Wörtchen auch macht schon deutlich, sie hatten viele Götter. Sie hatten ihre alten Götter mitgebracht, nahmen Yahweh, den Gott Israels, jetzt noch so ein bisschen mit dazu, bauten ein eigenes Heiligtum auf dem Berg Gerizim. Alles das finden wir ja auch in Johannes 4 beschrieben, als der Herr Jesus ein Gespräch am Jakobsbrunnen dort hat mit dieser Frau. Da ist der Hintergrund zu suchen für diese politische Lage. Und dieses Mischvolk möchte nun mitbauen am Tempel. Jetzt könnten wir ja erstmal sagen, okay, ist ja eigentlich ganz nett. Man bietet Hilfe an und will mithelfen. Aber Serubbabel, der Statthalter, der hier eingesetzt war vom König, der selber ja aus königlichem Geschlecht kam, und Jeschua, der hohe Priester, sie sagten, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum taten sie das? Und es war eine gute Entscheidung, weil sie genau wussten, dass dann dieser Mischmasch, dieser religiöse Mischmasch ins Volk der Juden Einzug halten würde. Und sie zogen eine klare Grenze. Das hört sich hart an, aber es war wichtig, dass sie das taten. Es wäre nicht gut gegangen. Und so ist es bis heute. Wir merken dann ja auch, dass dieses Angebot sofort in Widerstand umschlägt. Und dass die wahre Gesinnung dahinter eine andere gewesen ist. Wenn wir über den Tempelbau nachdenken, dann wollen wir in unseren Gedanken eine Parallele ziehen zu dem geistlichen Tempel, den wir im Neuen Testament beschrieben finden. Wir wissen, heute gibt es für uns keinen Tempel, auch kein Kirchengebäude, auch kein Gemeindehaus, das wir brauchen würden, um Gott anzubeten. Sondern Gott hat einen geistlichen Tempel, das ist die Gemeinde. Ja, alle Gläubigen zusammen bilden dieses geistliche Haus Gottes. Und diese Parallele wollen wir ziehen, wenn wir uns hier über diese Verse unterhalten. Widerstand im Aufbau der Gemeinde, im Aufbau des Reiches Gottes gibt es auch heute. Der Feind, Satan, möchte nicht, dass Gottes Haus gebaut wird. So wie hier die Samariter kamen und eigentlich ganz andere Absichten hatten, als aber auf eine perfide Art und Weise anboten zu helfen. So möchte Satan auf verschiedenen Ebenen versuchen, Gemeinde zu stören und am liebsten zu zerstören. Aber wir haben die Zusage Jesu, dass selbst die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden werden. Das ist schön. Trotzdem gibt es diesen geistlichen Kampf, das wissen wir. Und wie bei den Samaritern gibt es ihn auf unterschiedlichen Ebenen. Da sind die Ungläubigen, da würde man noch meinen, ja, das ist irgendwie alles, das liegt alles klar, da brauchen wir nicht lange zu überlegen. Aber da gibt es auch diesen Mischmasch und den gibt es heute stärker als je zuvor. Selbst in Gemeinden, wo wir von außen sagen würden, ja, das läuft gut da und das ist irgendwie auf der Grundlage der Schrift. Wir müssen genau hinschauen. Und auch bei uns ist die Gefahr, dass wir Dinge vermischen und dass wir nicht 100% auf dem Boden der Schrift stehen. Wir wollen uns prüfen in dieser Weise und zwar jeden Tag neu, persönlich, in unseren Familien und auch als Gemeinde. Lasst uns in die Bibel schauen, ob wir da in einer guten Weise unterwegs sind. Das Ergebnis war, der Bau ruht. Wir haben es gelesen, die Leute schafften es, die Juden kraftlos zu machen. Sie packten nicht mehr an und der Bau ruhte. Und wenn wir die ganze Chronologie uns anschauen, war das für 16 Jahre. 16 Jahre ruhte der Weiterbau des Tempels von diesem Augenblick an, wo wir das hier gelesen haben, bis ins Jahr 520 vor Christus. Und dann passiert was ganz Interessantes. In diesem Jahr 520 treten zwei Propheten auf. Sie werden im Buch Esra genannt und wir haben zwei Bücher in der Bibel, die nach ihnen benannt sind. Das ist einmal der Prophet Haggai. Haggai, das ist das drittletzte Buch im Alten Testament. Wir werden nachher mal auch reinschauen. Es ist das zweitkürzeste Buch im Alten Testament. Nur der Prophet Obadja ist noch kürzer, es hat nur zwei Kapitel. Es enthält vier Botschaften an das Volk damals, die Haggai innerhalb von nur 5 Monaten dem Volk sagte. 2 Kapitel, 4 Botschaften, 5 Monate. Das kann man sich vielleicht ganz gut merken. Ein sehr kurzes Buch, aber ein Buch, das es in sich hat. Haggai, wir können das schließen aus Haggai 2, war wohl ein alter Mann zu diesem Zeitpunkt. Er kannte noch den alten Tempel in Jerusalem. Und das war nun schon einige Jahrzehnte her. Er war also einer der älteren Generation. Er wird von Gott gerufen und seine Botschaft lenkt den Blick der Juden auf ihren eigenen Zustand zu dieser Zeit. Also ihm war es ein Anliegen, nicht in die Zukunft zu schauen, wie wir ja oft bei Propheten das so meinen, nein, Propheten reden viel mehr in der Regel in die Zeit hinein, Gottes Worte. So war es auch bei Haggai. Der zweite ist Sacharja, das vorletzte Buch im Alten Testament. Es ist etwas länger als das Buch Haggai. Sacharja war ein junger Mann zu diesem Zeitpunkt. Er wird als junger Mann bezeichnet in Kapitel 2. Und er beginnt seine Worte ungefähr 2 Monate nach der ersten Rede Haggais. Und steht ihm quasi zur Seite. Und dieses Gespann, ein alter Mann und ein junger Mann, die als Propheten berufen werden, es ist wunderbar zu sehen, wie Sacharja den Blick des Volkes auf den Messias lenkt, auf die Zukunft, auf das, was noch kommen wird. Und die Herrlichkeit Israels, die einmal in der Zukunft sein wird, das war sein Anliegen. Und beide hatten das Anliegen, das Herz des Volkes zu erreichen und diesen Baustillstand wieder anzukurbeln, dass es weiterging. Das war ihre Intention. Und schön zu sehen, dass beide Generationen so zusammenarbeiten. Alt und jung. Es gibt ja diese Redewendung, kennt ihr vielleicht. Alt und jung, das gibt Schwung. Jung und alt, das gibt Halt. So ist es. Alt und jung müssen gemeinsam unterwegs sein und so soll es auch heute sein. Und wir wünschen uns das so sehr, auch hier für unsere Gemeinde. Und das Schöne ist, jetzt mache ich mal so einen kleinen Spoiler, wie man heute so sagt. Ich verrate euch was. Im Jahr 515, also 5 Jahre nachdem die Propheten aufgetreten sind, wird der Tempel eingeweiht. Das bedeutet doch, ihre Botschaft, die hat etwas bewirkt. Wie mutmachend. Der Bau geht weiter. Das lesen wir in Esra 5. Da schauen wir mal den 2. Vers uns an. Da heißt es, da machten sich Serubbabel, der Sohn Shealtiels und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus Gottes in Jerusalem zu bauen. Mit ihnen waren die Propheten Gottes, die sie unterstützten. Hier sind Haggai und Sacharja gemeint. Wunderbar. In Kapitel 5 wird noch ein weiterer Angriff beschrieben durch Briefe, die an den König in Persien geschickt werden und so weiter. Das führt jetzt zu weit heute Morgen. Wir gucken direkt mal in Kapitel 6, Esra 6, Vers 16. Dort wird uns die Einweihung des Tempels dann beschrieben. Das ist also ein Zeitsprung jetzt von gut 5 Jahren. Es heißt dort, und die Söhne Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Söhne der Weggeführten feierten die Einweihung dieses Hauses Gottes mit Freuden. Das ist der Stand in Jerusalem. Der Tempel steht, der Altar war gebaut und das war das Hauptziel, das Serubbabel damals hatte und Jeschua, der Priester, ohnehin. Jetzt ist es ja interessant, sich mal die Frage zu stellen, was war jetzt genau hier passiert in diesem Jahr 520, als der Bau zum Erliegen gekommen war? Was haben die zwei Propheten genau verkündet, was so eine Auswirkung hatte, dass der Bau weiterging und einige Jahre später vollendet wurde? Wie lautete die Botschaft an das Volk, dass so eine Sinnesänderung stattfand? Das finden wir ja nicht oft in der Bibel. Israel hat das ja hinter sich mehrfach, ich hätte fast gesagt 100-fach, dass Gott geredet hat durch Propheten und sie haben einfach nicht gehört. Warum hörten sie jetzt? Und wo lagen vorher die Probleme, dass das nicht geschah? Deswegen werfen wir heute Morgen einen Blick, und das wird unser Schwerpunkt sein, in den Propheten Haggai. Das ist ja der erste, der anfing zu predigen. Als Suchhilfe, das drittletzte Buch im Alten Testament. Ist ja in den kleinen Propheten manchmal schwierig, das so schnell zu finden. Haggai. Und wir wollen uns dort mit dem ersten Kapitel von Haggai heute Morgen mal beschäftigen. Weil das ist genau das, was in diese Zeit hinein gesprochen wurde und was diese Veränderung im Volk hervorgerufen hat. Ich möchte euch Mut machen, zu Hause dann mal das zweite Kapitel zu lesen. Und wer noch on top etwas möchte, lest mal den Propheten Sacharja noch. Das wäre vielleicht ein schönes Programm für die kommende Woche. Kann man sich ganz gut aufteilen, weil es ist wirklich, wirklich eine mutmachende Botschaft, die wir in diesen beiden Büchern finden. Und immer im Hinterkopf für uns heute diesen Vergleich, ja, den geistlichen Tempel und den Tempel damals in Jerusalem. Viele Grundsätze können wir auf unser Leben anwenden. Lesen wir mal Haggai, die ersten 4 Verse zunächst. Im 2. Jahr des Königs Darius, im 6. Monat, am 1. Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Serubbabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus Gottes zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selbst an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Die Hauptaussage in diesen kurzen 4 Versen ist der Vers 2 meines Erachtens. Das Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen. Also wenn man die Juden damals gefragt hätte, warum baut ihr nicht den Tempel weiter, dann hätten sie gesagt, jetzt ist es nicht dran. Jetzt sind andere Dinge dran. Lasst uns mal warten. Das war so ihre Antwort. Aber merken wir, dass das eine faule Ausrede war? Sie hatten doch schon lange vorher begonnen. Sie waren doch mit Eifer an dieses Werk gegangen. Aber sie hatten eben wieder aufgehört. Sie haben sich beeinflussen lassen, damals von den Samaritern, die es wie auch immer geschafft haben, das Volk kraftlos zu machen. Fragen wir uns mal, wann ist denn die Zeit gekommen, Gottes Haus zu bauen? Wann ist denn die Zeit? Wann ist der gute Augenblick, um sich in Gottes Werk zu investieren? Da könnten wir verschiedene Antworten uns ausdenken. Ja, wenn ich mein Studium mal fertig habe, dann werde ich mich investieren in Gottes Sache. Oder wenn die Kinder mal groß sind, dann habe ich Zeit für Gottes Gemeinde. Wenn ich uns als Familie abgesichert habe, wenn ich Karriere gemacht habe, genug Geld verdiene, dass die Zukunft gesichert ist, ja dann werde ich das tun. Oder wenn ich die Rente durch habe, dann habe ich Zeit. Dann werde ich mich für Gott engagieren. Und wenn die Umstände so oder so sind, dann. Wisst ihr, wenn wir danach gehen, und das merken wir hier sehr schön beim Volk der Juden, dann prognostiziere ich dir, du wirst nie beginnen. Wenn wir darauf warten, dass Umstände so günstig werden, dass wir ohne irgendwelchen Widerstand losziehen können für Gott, dann werden wir nie losziehen. Im Buch Prediger wird es folgendermaßen formuliert: Wer auf den Wind achtet, wird nie säen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Weil es immer irgendetwas gibt, das nach unserem Verstand dagegen spricht. Sei es einen evangelistischen Einsatz zu machen, vielleicht Kalender mit zu verteilen oder andere Dinge. Sei es, sich mit einzubringen in die Gemeinde, wo auch immer, durch praktische Arbeiten oder vielleicht in der Kinderstunde mitzuhelfen oder was auch immer. Wir können sehr schnell Gründe finden. Ja, dann, wenn das und das, dann überlege ich mal. Und die Jahre vergehen und es wird nie etwas geschehen. Das war ja ein Konflikt, der entstanden war. Wir lesen das in Vers 4. Anscheinend hatte man genug Energie, um in der Zwischenzeit mit Geld und Zeit und Kraft sein eigenes Haus fleißig zu bauen. Das wird ja hier sehr deutlich gesagt. Ist es für euch selbst an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, der Tempel, verödet daliegt? Dafür scheint es gereicht zu haben, dass es für einen selber und seine Familie gut geht, dass man alles hat, was man so haben muss. Merken wir, dass die Prioritäten sich verschoben hatten in Juda? Merken wir den Konflikt und kennen ihn auch selber? Ich kenne ihn. Diesen Konflikt abzuwägen, worin investiere ich mich? Wie ist meine Prioritätenliste? Gottes Wort spricht nicht irgendwie dagegen, dass jemand ein Haus hat oder dass er mal Urlaub macht oder dass es uns gut geht, um das vorsichtig auszudrücken. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Die Frage ist, wo sitzt unsere Priorität? Worin investieren wir uns mit unseren Kräften? Vielleicht mit den besten Kräften unserer Lebensphase. Dieser Konflikt besteht. Und ich glaube, da können wir auch nicht irgendwie den Stab brechen über andere, sondern wir müssen diese Frage wirklich persönlich beantworten vor dem Herrn. Und das wünsche ich dir. Nimm es mit zum Nachdenken. Und ich will dir Mut machen. Der Herr Jesus selber gibt denen, die die Priorität auf Gottes Reich setzen, eine wunderbare Verheißung. Lasst uns mal Matthäus 6,33 lesen. Der ein oder andere wird diesen Vers wahrscheinlich auch auswendig können. Und es ist ein schönes Lebensmotto, was wir mitnehmen können in den Alltag hinein. Matthäus 6,33, da sagt der Herr: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, und damit meint er Nahrung, Kleidung, Versorgung, Auskommen, was er vorher beschreibt, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ich sage es mit meinen Worten, und Gott sorgt für den Rest. Und du musst dir keine Sorgen machen darüber, was du morgen anziehen oder essen wirst. Setz die Priorität richtig. Dieses Versprechen macht Gott jedem, der Gottes Sache an die erste Stelle setzt. Probier es doch mal aus. Allerdings will ich eine kleine Warnung aussprechen. Das funktioniert nicht, wenn wir berechnend vorgehen und sagen, ja, dann kriege ich ja alles von Gott und deswegen mache ich das so. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn dein Herz dahinter steht, wenn du dein Herz dem Herrn zur Verfügung stehst, dann wird diese Verheißung eintreffen. Für Israel gab es übrigens auch solche Verheißungen wie Matthäus 6,33 auch im Alten Testament schon. Und wir möchten oder wir wollen mal beispielhaft Sprüche 3 lesen, wo wir merken, dass das ein Grundsatz ist, der nicht erst im Neuen Testament aufkommt. sondern der auch schon damals bekannt war. Und in den Mosebüchern finden wir es an vielen Stellen. Ich habe euch mal ein paar Stellen hier aufgeschrieben. Wer mitschreibt, kann die ja zu Hause gerne mal nachlesen. Sprüche 3, Vers 9 und 10. Da heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Was hier drin liegt, ich will nicht im Detail darauf eingehen, wenn du Gott das Beste gibst, Erstling, ja, das sind die, ist die Erstgeburt, das ist das Beste, was geerntet wird. Wenn du Gott das Beste gibst, wird er für den Rest sorgen und du hast keinen Mangel. Wir kommen gleich noch in einem Beispiel auch im Propheten Haggai darauf zurück. Kommen wir zum zweiten Abschnitt. Wir sind wieder in Haggai, Haggai 1, und lesen zusammen den Vers 5 und 6 und den Vers 9 und die Verse 9 bis 11. Haggai 1, Vers 5. Und nun spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Vers 9. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Interessant. Gott sagt, richtet euer Herz auf eure Wege. Das bedeutet so viel wie, zieh einmal eine ehrliche Bilanz. Schau mal vor dich, welchen Weg du gehst. Analysiere, wo du stehst. Mach mal so einen Check. Eine Linie ziehen und eine Zwischensumme rechnen. Die NEU übersetzt folgendermaßen diesen Vers. Nun sagt euch Yahweh, der allmächtige Gott, überlegt doch einmal, was mit euch passiert. Überlegt doch einmal, was mit euch passiert. Das ist ein guter Tipp und das sollten wir immer wieder tun. Am schönsten wäre es, glaube ich, wenn wir das täglich machten. Eine Bilanz ziehen. Wo stehe ich gerade? Und Gott gibt diesen Tipp hier den Juden damals. Richte doch den Blick und das Herz auf deinen Weg. Wo stehst du gerade? Jakobus, er beschreibt das ja auch so im Neuen Testament. Da heißt es, wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, dann hat er sich selbst betrachtet und er ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Also so ein Blick in den Spiegel. Und dann ist doch die große Frage, was geschieht dann? Wenn ich mein Leben analysiere und mich frage, wo stehe ich gerade? In meinem Verhältnis zum Herrn, in meinem Verhältnis zum Nächsten, zu meinen Geschwistern, zu meinen Nachbarn, zu meinen Arbeitskollegen. Wie stehe ich gerade? Was kommt dann? Das ist die große Frage. Jakobus sagt, ein Mensch, der in den Spiegel schaut, sich sieht und dann weggeht und sogleich das alles wieder vergisst, das hat keinen Wert. Dann können wir uns das eigentlich auch fast sparen. Wir sollten diese Bilanz immer wieder ziehen. Und dann kommt eine Beschreibung, wir haben es gelesen, 5 Bilder gebraucht Haggai hier, um zu zeigen, dass alle Bemühungen im Leben vergebens sind, wenn sie nicht mit Gott geschehen. Ja, Vers 6, gesät, wenig eingebracht, gegessen, nicht satt geworden, getrunken, noch durstig, gekleidet, aber es wird nicht warm. Und den Lohn, den der Arbeiter im Beutel, im Lederbeutel damals mitnahm in Münzen. Der Beutel ist durchlöchert und er verliert sie. Nichts bleibt übrig. 5 Bilder, die das hier deutlich machen. 5 Bilder, die alle sehr elementare Dinge ansprechen. Ja, Nahrung, Essen und Trinken, Kleidung, Arbeit, Geld verdienen. Das sind alles Dinge, die auch unser Leben betreffen. Und Gott sagt, wenn das alles ist, wonach wir streben, und so war es in Juda damals im Jahr 520, wenn das alles ist, wonach wir streben, haben wir am Ende nichts. Natürlich müssen wir diese Dinge haben. Wir brauchen Kleidung, wir brauchen Essen, wir brauchen Arbeit und Verdienst. Gar keine Frage. Da gibt es genug Stellen, auch im Neuen Testament, die das deutlich machen. Gott möchte das sogar, dass wir uns darum kümmern. Aber es ist wieder die Frage nach der Priorität. Welchen Stellenwert hat das in meinem Leben? Und was für eine Beschreibung, wie bitter ist es, am Ende des Lebens mit leeren Händen dazustehen. Ich stelle mir das so vor, der Lohnarbeiter, der seinen Lohn abholt, vor vielen Jahrzehnten, da gab es ja wohl auch noch so Lohntüten, die Älteren werden das vielleicht sogar noch kennen, keine Ahnung, wo man das Geld bar bekam und stell dir vor, du gehst nach Hause und kommst an und der Beutel ist leer, weil du alles verloren hast unterwegs und du kriegst es nicht wieder. Wofür dann die ganze Plackerei? Wofür die ganze Mühe? Und so ist es, wenn wir ohne Gott unterwegs sind, wenn wir uns nur um uns selber drehen. Und es ist definitiv zu wenig, nichts zu haben am Ende. In den Versen 9 bis 11 finden wir jetzt noch einen weiteren Hinweis. Neben dieser Beschreibung der Tatsachen finden wir hier die Frage nach Ursache und Wirkung. Warum ist das so? Es ist ja eine Steigerung. Gott sagt, er selber sorgt dafür, dass das so ist. Ist das nicht krass? Gott selber sorgt dafür, dass der Beutel Löcher bekommt und dass die Ernte misslingt, dass es nicht regnet. Warum? Weil sein Haus verödet daliegt. Liebe Geschwister, das ist so eine einfache Botschaft eigentlich und doch so ernst, dass wir neu darüber nachdenken müssen. Wenn Gottes Haus, wenn die Gemeinde verödet daliegt, weil wir uns nur um uns selber drehen, weil ich mich nur um mich selber drehe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn mir die Freude fehlt. Wenn es nicht gelingt, auch im eigenen Leben. Wenn irgendwo ich merke, da müsste doch eigentlich mehr sein. Eigentlich eine ganz einfache Botschaft. Gott hatte eine Dürre geschickt, eine Hungersnot zu diesem Zeitpunkt. Und die Menschen fragten sich, warum ist das passiert? Gott gibt ihnen die Antwort dazu. Interessante Zusammenhänge. Äußere Umstände werden manchmal von Gott geschickt. Ich habe überlegt, wir sind in unseren Tagen, durchleben wir Zeiten, die man sich vielleicht vor Jahren gar nicht hätte vorstellen können. Ob das nun eine Krankheit ist, die durchs Land zieht, ob das Krieg ist, ob das irgendwelche wirtschaftlichen Probleme sind, ob Dinge zusammenbrechen und wir merken, es ist alles ins Wanken geraten. Manchmal schickt Gott solche Dinge, damit seine Kinder neu nachdenken. Wir müssen natürlich vorsichtig sein mit solchen Wertungen. Wir können das nicht bis ins Letzte sagen. Aber zugelassen hat Gott es alle Male. Es ist an ihm vorbeigegangen. Alles das, was momentan kaputt geht, wo wir merken, wie verzweifelt die Menschen, die Politiker versuchen, Dinge wieder irgendwie ans Laufen zu kriegen und zum Ende ist es schlimmer noch als vorher. Und wir können davon ausgehen, dass es so weitergehen wird und dass es sich steigern wird. Wir haben oft in den letzten Wochen und Monaten darüber nachgedacht. Könnte es sein, dass Gott das deswegen zulässt, vielleicht sogar aktiv und bewusst schickt, damit wir als Christen wach werden, unsere beste Zeit und Kräfte für Gott zu geben? Könnte es sein, weil Gottes Haus verödet daliegt, dass er seinen Segen auch von unserem Land zurückzieht? Die Frage ist jetzt, welche Konsequenzen ziehen wir aus solcher Erkenntnis? Wir kommen zum dritten Teil in diesem ersten Kapitel und lesen die Verse 7 und 8. So spricht der Herr der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Wieder: Überlegt doch einmal, was mit euch passiert. Zum zweiten Mal diese Aufforderung. Und wir merken die Wichtigkeit und Dringlichkeit dessen, was wir eben durchdacht haben. Es gab anscheinend ein Problem mit dem Baumaterial. Das Holz war Mangelware. Wisst ihr, als der Tempel im Jahr 586 durch Nebukadnezar zerstört wurde, wurde er angezündet. Ganz Jerusalem stand in Flammen und die Holzbalken des Tempels verbrannten. Und das führte dazu, dass das ganze Gebäude in sich zusammenstürzte. Die Steine, die waren noch vorhanden und man hat sie wiederverwertet. Man hat sie für den Tempel wieder zubereitet, aber das Holz, das war unwiederbringlich verloren gegangen damals. Und jetzt ist es interessant, wenn wir in Esra 3 in Vers 7 hineinschauen, dass der König Kyros extra eine Genehmigung erteilt hatte, dass die Juden unter Serubabel Holz kaufen konnten bei den Sidoniern und Tyrern. So wie Salomo Jahrhunderte vorher. Und sie haben das auch gemacht. Zedernholz aus dem Libanon eingekauft. Und jetzt sagt Haggai hier, geht ins Gebirge und holt Holz. Daraus können wir schließen, dass dieses Holz, das man damals gekauft hatte, nicht mehr da war. Was war passiert? Es waren 16 Jahre, die dazwischen lagen. Und wir können natürlich unsere Fantasie mal so ein wenig spazieren gehen lassen. Vielleicht war es so, dass irgendwer ein gutes Geschäft gemacht hat mit diesem Holz. Ein pfiffiger Unternehmer, der diese schönen Zedernbalken genommen hat und für viel Geld verkauft hat irgendwo anders hin. Und für den Tempel stand es nicht mehr zur Verfügung. Vielleicht war es aber auch so, dass das, was wir in Vers 4 gelesen hatten, dass die Juden nach und nach hingingen, mal einen Balken, mal noch einen Balken, sich Bretter gesägt haben und ihre Häuser getäfelt haben mit diesem schönen Zedernholz. Sie lebten in getäfelten Häusern, zumindest einige von ihnen. Und das war kein Standard damals. Es ging ihnen nicht so gut wie uns heute. Ist das Holz für Gottes Tempel vielleicht missbraucht worden für eigene Projekte? Was war geschehen hier? Wir wissen es natürlich im Letzten nicht, aber die Frage ist durchaus berechtigt, warum das Volk ins Gebirge ziehen sollte, um Holz zu holen. Und damit ist nicht zu spaßen. Wenn wir selbst Dinge nehmen, die eigentlich Gott zustehen, dann zieht er seinen Segen ab. Ich möchte nur ein Beispiel nennen aus der Apostelgeschichte. Wir wollen das jetzt nicht lesen, aber ihr kennt diese Geschichte wahrscheinlich. Ich nenne die zwei Namen Ananias und Sapphira, die etwas nahmen von dem, was Gott gehörte. Und beide überlebten dies nicht. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament übrigens. Wir merken diese ernste Botschaft und was hier in dem Propheten Haggai aufgedeckt wird. Prüft euch, sagt er. Richtet euer Herz auf euren Weg. Wir kommen zum letzten, zum vierten Teil und lesen die Verse 12 bis 15. Da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes machten, am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Wenn Gott redet und wenn er zu dir redet und wenn du irgendwie beim Lesen deiner Bibel merkst, Gott meint mich, dann gibt es nur eine brauchbare Reaktion, die wir haben können. Und das ist Gehorsam. Alles andere taugt nicht. Es gibt nur eine brauchbare Reaktion. Und wie schön, das hier zu lesen. Ich habe mal überlegt, es gibt wenige, ganz wenige Stellen nur in der Bibel, wo so etwas passiert wie hier. Wo Gott deutlich redet und das Volk kehrt um. Es gibt nur wenige Beispiele. Eins davon haben wir hier. Und wie schön wird es hier so formuliert und ausgedrückt. Sie fürchten sich vor dem Herrn. Sie merken, wer Gott ist, ganz neu. Und sie kehren ihr Herz um auf den richtigen Weg. Das ist so schön zu sehen und so mutmachend. Wisst ihr, eigentlich ist es so einfach. Gott segnet, wenn wir gehorsam sind. Und wenn wir nicht gehorsam sind, segnet Gott nicht. Mehr brauchen wir nicht. Und dann wägen wir nicht die Möglichkeiten ab und wir prüfen auch nicht irgendwelche Alternativen. Wir verhandeln nicht über Bedingungen mit Gott. Nein, wir tun einfach das, was Gott sagt. So wie Israel hier an diesem Punkt. Und das darf Haggai auch direkt an das Volk weitergeben. Gott sagt, ich bin mit euch. Und das sagt er dir heute Morgen. Ich bin mit dir. Ich gehe mit dir. Was brauchen wir mehr? Das ist eine so schöne Zusage, das kann uns so Mut machen. Etwas Besseres kann uns nicht passieren, als dass Gott sagt, ich bin mit dir. Und er setzt noch einen drauf. Er erweckt den Geist des Menschen. Das wird hier von den verschiedenen Leuten erwähnt. Ja, vom ganzen Volk. Und wenn du dich vielleicht fragst, was kann ich schon tun im Reich Gottes, dann ist es genau die richtige Voraussetzung. Gott wird deinen Geist erwecken und er wird dir das geben, was du brauchst. Und du kannst losziehen und den Auftrag tun, den er vorbereitet hat. Das ist das ganze Geheimnis. Gott möchte deinen Geist erwecken. Ist das nicht wunderbar zu sehen? Und er will uns das geben, was wir benötigen. Ich schließe mit einem Vers aus dem Propheten Sacharja. Eigentlich müssten wir ja noch weiter lesen, aber die Zeit ist um. Wir lesen einen Vers aus Sacharja, wo das auch so zum Ausdruck kommt. So sollst du zu ihnen sagen, das sagt Gott zu Sacharja. So spricht der Herr der Heerscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Heerscharen. Und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Heerscharen. Nimm diese Verheißung mit in die Woche. Nimm diese Verheißung mit in den neuen Tag morgen, wenn der Alltag wieder da ist. Und nimm Gott beim Wort, probier es aus, setz ihn an erste Stelle, frag ihn, was ist dran, und du wirst Gottes Segen erleben.